Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Wir wollen heute mal wieder eine Bibelstunde machen, nach längerer Zeit. Wir haben ja das erste Buch Samuel abgeschlossen gehabt, dann haben wir ein paar andere Themen gehabt, ethnische Themen, und jetzt wollen wir im zweiten Samuel weitermachen. Und dafür wollen wir kurz nochmal zurückblicken. Ich denke mal, viele von euch wissen die Geschichten wahrscheinlich noch so ein bisschen so aus dem ersten Samuel-Buch. Aber ich will euch da kurz noch in Erinnerung rufen, was wir da so alles gelesen haben. Wir hatten davon gelesen gehabt, dass Israel nicht mehr von Gott nur alleine geführt werden wollte, sondern nach einem König gerufen hat. Und Gott gewährt diese Bitte und Samuel salbt Saul als den ersten König von Israel. Und sein Anfang ist auch sehr gut, und man sieht einfach, wie er dann auch Sicherheit und Stabilität bringt in das Land. Aber wir sehen auch weiterhin, dass er nach und nach immer mehr sich von Gott entfernte, ungehorsam Gott gegenüber war und Gott ihn dann auch verworfen hat. Und Saul hat nicht nur Gott verworfen und war ihm ungehorsam, sondern er versuchte auch jeden, der ihn bedrängte, irgendwie, zum Beispiel wie David, ihn aus dem Weg zu schaffen. Und wir lesen jetzt zum Beispiel, dass David dann schon wieder auf der Flucht ist. Ja, da haben wir immer wieder was gelesen von. Und wir haben auch davon gelesen, dass David zweimal die Möglichkeit hatte, Saul zu töten, aber diese Möglichkeiten nicht nutzte, weil er das Gott überließ. Und zuletzt, das Buch 1. Samuel endete damit, dass Israel gegen die Philister kämpfte und diesen Kampf auch verloren hat. Und bei diesem Kampf ist Saul und alle drei seiner Söhne umgekommen. Das ist das Ende gewesen von 1. Samuel. Und wir gehen jetzt weiter rein und versuchen einfach zu verstehen. Wir werden immer wieder Rückblicke machen müssen in das erste Buch Samuel, um die Zusammenhänge zu verstehen, die wir heute betrachten. Ich habe die folgende Aufteilung gemacht für den Text. Wir werden heute 2. Samuel 1, das komplette Kapitel betrachten. Und da habe ich in drei Teile eingeteilt für mich selber, damit es mir Sinn macht. Und zwar die ersten 10 Verse, da geht es um die Nachricht von Sauls Tod und seinen Söhnen, dass David davon hört. Dann in Versen 11 bis 16, da sehen wir die Reaktion auf diese Nachricht. Und in Versen 17 bis 27, da ist das Klagelied Davids über den Tod von Saul und Jonathan. Und in diesen Blöcken wollen wir das auch kurz betrachten. Wenn wir die ersten Verse annehmen und dann vielleicht die ersten 5 Verse lesen, da heißt es: Nach dem Tode Sauls, als David aus der Schlacht gegen Amalek zurückkommt und 2 Tage in Ziklag geblieben war, siehe, da kam am 3. Tag ein Mann aus dem Lager Sauls mit zerrissenen Kleidern und mit Erde auf seinem Haupt. Und als er zu David kam, fiel er nieder zur Erde und huldigte ihn. David aber sprach zu ihm: Wo kommst du her? Er sprach zu ihm: Aus dem Lager Israel bin ich entronnen. David sprach zu ihm: Sag mir, wie steht's? Er sprach: Das Volk ist geflohen aus der Schlacht, und es sind viele vom Volk gefallen und tot. Dazu ist auch Saul tot und sein Sohn Jonathan. Das sind so erstmal die ersten Verse. Und wenn wir hier sehen, dann lesen wir am Anfang gleich, dass nach dem Tode Sauls, also das ist das, was danach passiert ist. David weiß aber noch nichts davon. Und wir sehen, dass David war aus der Schlacht von Amalek wiedergekommen. Ja, da müssen wir da verstehen, dass David er hatte sich bei den Philistern versteckt und wollte mit den Philistern gegen Israel kämpfen. Und die philistischen Fürsten wollten das nicht. Die sagten, das kann ja sein, dass er uns einen Hinterhalt macht, und haben gesagt, nein, David soll da zurückbleiben, der darf nicht mitkommen. Und so bewahrte Gott auch David vor einen Kampf gegen seine Brüder. Aber als David dann zurückgewiesen worden ist und dann vom König wieder zurückging in dem Ort, wo er seine Familie und seine ganzen Habe hatte, in Ziklag, dann ist es so passiert, dass er, als er zurückkam, und das lesen wir ja auch in 1. Samuel 30, ja, da lesen wir von der Schlacht, dann werden wir lesen, dass als David zurückkam mit seinen ganzen Männern, stellt er fest, dass dieser Ort überfallen worden ist, seine ganzen Familien gefangen genommen worden sind und all sein Hab und Gut ist mitgenommen worden. Ja, und das war die Situation. Daraufhin ist David und seine Männer waren natürlich aufgebracht damals und sind dann los und haben dann gegen die Amalekiter gekämpft, um ihre Familien wiederzubekommen und auch das Hab und Gut wiederzubekommen. Das lesen wir alles in 1. Samuel. Ja. Und dann sehen wir einfach, dass David dann wieder zurück, nachdem er dort den Kampf gekämpft hatte und gesiegt hatte, alles wieder zurückbekommen hatte dann und noch Beute gemacht hat, dann geht er wieder zurück nach Ziklag, weil das war der sichere Ort. Sonst in Israel war er ja nicht sicher vor Saul und im Philisterland, da war er dann sicher genug. Und hier heißt es dann, er war dann 2 Tage dort, heißt es dort. Und wir können das lesen auch in 1. Samuel 30, dass er in der Zeit nach dem Kampf hat er Beute verteilt nach Juda. Zu seinen ganzen sozusagen Freunden in Juda hat er auch Beute verteilt in dieser Zeit. Hat Männer losgeschickt, um diese Beute hinzubringen. Und jetzt lesen wir, dass nach diesen 2 Tagen, also am 3. Tage, auf einmal ein Mann ins Lager kommt. Ja? Dieser Mann sieht anders aus. Ja? Der ist, hier heißt es, ein Mann aus dem Lager Sauls kam mit zerrissenen Kleidern und mit Erde auf den Haupt. Ja? Wir sehen hier jetzt, dass er kam aus dem Lager Sauls, und da können wir gleich die Karte sehen, und da sehen wir dann oben, ganz oben, da ist der Berg Gilboa, da hat Saul und seine Männer gekämpft, und da ganz unten, da wo Ziklag steht, im etwa, man vermutet, dass es die Gegend so war, da war David. Und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, das sind in etwa 130 Kilometer, und dafür braucht dieser Mann 3 Tage, ja, um dann von dort oben bis nach unten zu kommen. Und wir sehen hier, dass er zerrissene Kleider hat. Das hat nicht nur mit dem zu tun, dass er da vielleicht unterwegs war und vielleicht irgendwo angehakt ist oder sowas, sondern zerrissene Kleider und Erde auf dem Haupt, das bedeutet Trauer. Etwas ganz Schreckliches ist passiert. Ja? Und dieser Mann tut das, er drückt aus, dass er eine schlechte Botschaft hat. Ja? Damit. Wir sehen, dass David lässt ihn zu ihm kommen, und dieser Mann, er huldigt David, er beugt sich nieder vor David und erzählt ihm dann anschließend, was passiert ist. Und David möchte wissen, wie sieht es denn aus? Ja, wie ist der Kampf ausgegangen? Weil er wusste es noch nicht. Und da sehen wir, dass dieser Bote, dieser Mann sagt, dass der Kampf verloren war. Dass die Israeliten, dass die Armee Israels ist geflohen. Viele sind gefallen, darunter auch Saul und seine 3 Söhne. Und er ist sozusagen ein Zeitzeuge. Er ist ein Zeuge, dass das passiert ist. Genau. Und dann sehen wir und lesen wir auch, dass dieser junge Mann alles soweit richtig erklärt hat und erzählt hat, was passiert ist. Und David fragt ihn auch noch, ja, woher kommst du? Und dann sagt er, aus dem Lager Sauls. Das heißt also, er war in dem da, wo der Kampf stattgefunden hat, und er kann jetzt auch berichten. Und daraufhin sehen wir dann, dass dieser Bote einen Bericht gibt. Ja, die ersten 5 Verse sind so die Einführung zu der Geschichte, können wir sehen. Aber dann sehen wir, dass dieser Bote einfach auch einen Bericht gibt, was passiert ist. Und das können wir dann in den nächsten Versen sehen, und zwar die Verse 6-10. Da lesen wir von einem Bericht. Und da sagt er, der junge Mann, der ihm das sagte, sprach, ich kam von ungefähr aufs Gebirge Gilboa. Und siehe, Saul lehnte sich auf seinen Spieß, und die Wagen und Reiter jagten hinter ihm her. Und er wandte sich um und sah mich und rief mich. Und ich sprach, hier bin ich. Und er sprach zu mir, wer bist du? Ich sprach zu ihm, ich bin ein Amalekiter. Und er sprach zu mir, tritt her zu mir und töte mich, denn mir wird schwarz vor den Augen. Aber mein Leben ist noch ganz in mir. Da trat ich zu ihm und tötete ihn, denn ich wusste, dass er nicht mehr leben könnte nach seinem Fall. Und ich nahm die Krone von seinem Haupt und das Armgeschmiede von seinem Arm und habe es dir hergebracht, mein Herr. Und hier sehen wir, dieser Bote hat nicht nur, dass er ein Zeitzeuge war, sondern er kann genau erklären und hat sogar Beweise dafür, dass Saul tot ist. Ja, er bringt die Krone und diesen Armband bringt er mit. Ja, und wenn ihr diese Geschichte jetzt gehört habt und ihr 1. Samuel kennt, was fällt euch auf zu dieser Version dieser Geschichte? Wenn ihr nämlich 1. Samuel 31 lest, da werdet ihr feststellen, da ist ein anderer Bericht. Da sind so ein bisschen andere Sachen. Ja, in 1. Samuel, da heißt es nämlich, Saul ist verwundet. Erstmal die Armee Israels ist geflohen, hat sich zurückgezogen. Saul und seine Söhne sind da noch, die kämpfen noch. Und Saul wird getroffen. Und dann bittet er nämlich seinen Waffenträger, dass er ihn töten soll. Aber sein Waffenträger ist ja auch einer, wahrscheinlich aus dem Volk Israel, der halt weiß, Saul ist ein Gesalbter Gottes, den werde ich nicht töten. Er bringt ihn nicht um. Daraufhin, heißt es dort, daraufhin stürzt sich Saul selbst in das Schwert und stirbt. Und wir sehen auch, dass der Saul da sich selbst umbringt. Ja? In dieser Geschichte, die wir eben gerade gelesen haben, wer bringt wen um? Dieser Amalekiter, ja, dieser junge Bote, der da jetzt gekommen ist, der sagt, ich habe Saul umgebracht. Warum? Welche Geschichte stimmt erstmal, müssen wir fragen. Ja, wir wissen nämlich, dass die erste Geschichte stimmt aus 1. Samuel 31, weil in der Chronik 10 können wir genau den gleichen Bericht nachlesen. Ja, da ist es nochmal erklärt. Und daher wissen wir das, wie wirklich Saul zu Tode gekommen ist. Ja, und hier, dieser Bote hat jetzt diese Geschichte so ein bisschen frisiert, so ein bisschen angepasst. Ja, was meint ihr? Was war seine Absicht mit diesem, dass er sagt, er ist derjenige, der Saul umgebracht hat? Die Gunst von David. Weil er wusste natürlich, dass Saul jetzt schon, David schon ja, über 10 Jahre verfolgt, ja, und hinter ihm her ist. Dass er David schon 2-mal versucht hat umzubringen, ja, und David immer wieder auf der Flucht war. Und er dachte sich, David ist ja der Feind Sauls oder Saul ist der Feind Davids. Und wenn ich ihm da jetzt so eine Geschichte auftische, dann kann ich eine Belohnung vielleicht bekommen. Ja, deshalb hat er ja auch das mitgebracht, diese Krone, die da ist, ja, und auch dieses Armband sozusagen. Ja, Und wir sehen einfach auch, dass da passt einiges nicht bei dieser Geschichte von diesem Mann. Ja, er sagt hier auch, ich kam von ungefähr zum Berg Gilboa. Ich glaube nicht, dass niemand wusste, dass dort ein großer Kampf stattfindet. Ja, dass er ganz zufällig auf einmal dort hingekommen ist. Weil früher, also das ist heutzutage auch manchmal nicht anders, war das nämlich so, wo Kämpfe stattgefunden haben, dann sind immer Leute, haben sich da irgendwo versteckt gehalten, bis der Kampf vorbei war und dann haben sie sich an die Plünderung rangemacht. Haben sie alles, was wertvoll ist, haben sich versucht zu holen. Und höchstwahrscheinlich ist dieser Mann einer von diesen Gaunern sozusagen, ja, und er wollte sich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich bereichern, ja. Aber wir sehen, er hat so vieles Wahres erzählt, die ersten 5 Verse, da stimmt alles, ja, aber dann hat er so ein bisschen, so ganz nah an der Wahrheit war er dran, aber trotzdem war es gelogen, das war die Unwahrheit. Ja, und wir sehen das auch, dass er versuchte, einfach wirklich die Gunst von David zu bekommen, einen Vorteil für sich herauszuschlagen. Wisst ihr, und das ist auch eine Anwendung, die wir hier haben können für unser Leben. Ja, so ein bisschen die Wahrheit frisieren, so ein bisschen die Wahrheit so umlenken, ist total eine ganze Lüge. Ja, und das, was er aufgetischt hat, ist einfach eine Lüge gewesen, ja. Und wir sollten aber als Gläubige, sollten wir die Wahrheit erzählen. Wir sollten das so sagen, wie es wirklich war, auch wenn es uns einen Nachteil bringt. Dieser Mensch wollte einen Vorteil und manchmal lügen wir, um für uns einen Vorteil zu haben, ja. Und das ist etwas hier, wo wir sehen einfach, dass das sollte nicht in unserem Leben so sein. Wir sehen einfach, diese Geschichte, David fragt danach, dieser Mann gibt ihm die Auskunft und jetzt natürlich erwartet dieser Mann eine Reaktion. Er erwartet natürlich jetzt, dass Freudenstänze passieren und dass David sich freut, endlich ist Saul tot. Und dann sehen wir aber in den Versen 11 bis 16, ja, da sehen wir, da fasste David seine Kleider und zerriss sie und ebenso taten alle Männer, die bei ihm waren und sie hielten Totenklage und weinten und fasteten bis zum Abend um Saul und seinen Sohn Jonathan und um das Volk des Herrn und um das Haus Israel, weil sie durch Schwert gefallen waren. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben oder manchmal so in der Welt auch ist, ja, in unserem im normalen Leben, wenn ein Feind auf einmal keine Kraft mehr hat oder auf einmal nicht mehr da ist. Ein Arbeitskollege, der uns ständig immer mobbt und immer Dinge macht, auf einmal ist er nicht mehr in der Firma. Ich weiß nicht, wie ihr reagieren würdet. Vielleicht würdet ihr sagen, oh Herr, danke, preis den Herrn, ja, und endlich ist er weg. Ja, und wir sehen hier, hätten wir auch angenommen, dass vielleicht David auch so reagiert, ja, aber wir sehen hier eine ganz andere Reaktion und ich glaube, der Bote war überrascht, ja, weil er damit nicht gerechnet hat, aber wir sehen einfach, dass David ist nicht einfach nur ein Israelit, sondern wir wissen, dass David einer ist, der ein Mann nach dem Herzen Gottes, dass er so sein wollte, wie Gott reagieren wollte, dass er das macht. Ja? Und wir hören hier als erstes, dass er, als er das hört, zerreißt er seine Kleider. Ja? Und das ist hier eine ganz normale Geste, wenn du etwa eine schlechte Nachricht erfährst, im Judentum, wenn etwas wirklich Tragisches passiert ist, dann reißt man hier oben so ein wenig die Kleidung ein. Ja? Und das zeigt einfach den Schmerz. Das ist die sogenannte Kriya im Hebräischen. Ja? Und das ist so ein Ausdruck von tiefster Trauer, wenn man das macht. Ja? Also wenn es da steht, ich weiß nicht, wie es in eurer Übersetzung steht, vielleicht steht da zerrissen die Kleider, da müsst ihr euch nicht vorstellen, die haben alles zerrissen. Nein, sondern die haben hier eingerissen. Also je nachdem. Also bei heutzutage ist es so, dass an der linken Seite von hier bis hier zum Herz, wenn die Eltern gestorben sind und wenn jemand anders gestorben wird, ist es auf der anderen Seite. Ja, reißt man das so ein, nur das Obergewand. Ja, und hier sehen wir einfach auch hier, auch David und seine Männer, sie zeigen die tiefste Trauer, die sie zeigen können, auch indem sie ihre Kleider zerreißen oder anreißen sozusagen. Aber wir lesen auch, dass das nicht nur das Einzige war, was diese Männer machten, weil sie gehört haben von Saul und Jonathan, sondern es heißt hier, sie trauerten und weinten und fasteten bis zum Abend. Es war wirklich eine Nachricht, die sie so nicht erwartet haben, eine Nachricht, die sie tief ins Herz traf, ja, die sie traurig machte. Und sie hielten dann, heißt es hier, Totenklage und fasteten bis zum Abend um Saul und seinen Sohn Jonathan und um das Volk des Herrn und das Haus Israel. Und wir sehen hier einfach, dass sie sehen einfach hier den ganzen Schmerz, sie sehen diesen Verlust, sie sehen, was passiert ist zu dem Volk Israel, zu Saul, dass sie nicht mehr da sind. Und wir sehen einfach, dass David hätte anders reagieren können, aber David handelt so, wie Gott es haben möchte. In seinem Leben war das so, dass zwar David immer der Feind von Saul war, zuletzt, ja, aber Saul war nie der Feind Davids, sondern David hatte wahre Trauer um ihn. Und wir sehen hier auch einfach, dass können wir auch von uns für uns anwenden. Ja, David ließ sich nicht von all den Schmerzen, all den schlechten Taten Sauls an ihn einfach dazu motivieren und hinreißen und sein Herz einfach bitter werden gegen Saul, sondern er bewahrte sein Herz, ja, und hat einfach Gott alles abgegeben. Er hatte Gott die Rache abgegeben, auch wenn er zweimal die Möglichkeit hatte, er hätte Saul töten können, er hätte da ein Ende machen können, hat das nicht gemacht, weil er es Gott überließ. Ja, und wir können einfach auch hier sehen, Hass, Bitterkeit, nicht vergeben wollen, ist eine Entscheidung, die wir treffen. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung, die ich und du treffen. Ja, das ist nicht so etwas, das kam über mich und ich kann das nicht. Nein, wir entscheiden uns, ob wir dem anderen vergeben. Wir entscheiden uns, ob wir bitter werden und wir entscheiden uns, ob wir hassen oder nicht hassen. Ja, und hier können wir einfach lernen, dass David hier einfach richtig handelt. Er lässt den Hass keinem Raum, sondern ist einfach nur bestürzt über den Tod Sauls und natürlich auch über den Tod Jonathans, seines Freundes, wo wir auch noch gleich hinkommen können. Ja, hier sehen wir einfach, das ist so die Geschichte. Jetzt sehen wir, bis zum Abend ist da Trauer angesagt und die Fasten auch. Aber danach sehen wir in Vers 13, einfach auch die zweite Reaktion. Die erste war diese Trauer, der Schmerz und einfach dieses Ausrufen vom Schmerz, ja, bis zum Abend. Aber die zweite Reaktion, die wir hier sehen, ist in Vers 13 bis 16 beschrieben. Und da sehen wir, und David sprach zu dem jungen Mann, der es ihm angesagt hatte, wo bist du her? Er sprach, ich bin ein Sohn eines Fremdlings, eines Amalekitas. David sprach zu ihm, wie hast du dich nicht gefürchtet, deine Hand auszustrecken, den Gesalbten des Herrn zu verderben? Und David rief einen seiner Männer und sprach, komm her, schlag ihn nieder. Und er schlug ihn nieder, dass er starb. Und David sprach zu ihm, dein Blut komme auf dein Haupt, denn dein Mund hat gegen dich selbst geredet, als du sagtest, ich habe den Gesalbten des Herrn getötet. Und hier sehen wir die zweite Reaktion. Der Mann ist immer noch da geblieben. Er hat das alles miterlebt, wie die getrauert haben. Ich weiß nicht, warum der noch da geblieben ist, ob er immer noch hoffte, vielleicht irgendeine Belohnung zu bekommen, weil er die Krone und dieses Armband gebracht hat. Ich weiß es nicht genau. Aber wir sehen, dass David ihn fragt, wo er herkommt. Ja, und er sagt, ich bin ein Amalekiter. Ja, das ist genau das Volk, das Saul eigentlich vernichten sollte als Gericht von Gott und es nicht getan hat. Ja, genau dieses Volk und auch das ist das Volk, wogegen David auch gerade gekämpft hatte. Ja, und hatte seine ganze Familie und alles zurückgeholt. Die Nationalität spielt jetzt hier aber keine Rolle in der Reaktion. Es geht David nicht darum, dass er irgendwie was gegen die Amalekiter hat oder sowas, sondern David geht es vielmehr darum, um die Tat. Ja? Und wenn wir das so lesen, dass er ihn umbringen lässt, ich weiß nicht, was meint ihr, ist diese Reaktion angemessen von David oder nicht? Ihr dürft irgendwas sagen. Ja. Ja. Okay. Ja, das stimmt. Ja. Aber er hat ja gelogen. Ne? Er hat ja gesagt, ich habe es gemacht. Ne? Und seine Lüge, da kommt die Strafe auf die Lüge natürlich dann auch. Ja, genau. Wir sehen natürlich, wir können manche Sachen schwer verstehen auch, ne? Auch in der Bibel. Aber wir sehen einfach, als ich so darüber nachgedacht habe, ist das angemessen oder nicht angemessen, dann sehen wir, habe ich ein paar Punkte gesehen, die darauf hinweisen, warum er diese Strafe, so eine harte Strafe bekommt. Ja? David sagt nämlich im Vers 16, erstmal, weil er gelogen hat, er sagt, denn dein eigener Mund hat gegen dich ausgesagt, ich habe den Gesalbten getötet. Und dazu müssen wir verstehen, dass einer, der gesalbt ist, also von Gott auserwählt ist, ja, da sollten wir das Leben nicht beenden von, ja, sondern Gott sollte das Leben beenden. Ja, und deshalb, weil er sagt, aber ich habe es gemacht, um gut bei David dazustehen, ja, und er gelogen hat, sehen wir, dass er einfach wirklich sogar nicht davor scheute, einen Gesalbten Gottes zu töten. Ja, das ist das auch, ja, wo er einfach für ihn spielt das, was für das Volk Israel, was für Gott wichtig war, spielte für diesen Mann keine Rolle. Er tat einfach das, was ihm Vorteile brachte. Ja, und das ist das hier. Zum einen, das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt, wenn wir die Geschichte ein bisschen aufmerksamer lesen, dann werden wir erkennen, dass da auch noch andere Zusammenhänge sind. Wir stellen fest, dass dieser Mann, er hatte die Krone und den Armband von Saul. Das heißt also, wir können daran wissen, dass er vor den Philistern bei Saul war. Bei Sauls Leiche war. Ja? Also er war jemand da, der erst davor den Philistern war. Weil wir lesen das nämlich in 1. Samuel 31, Vers 8, wenn wir dahin gehen. Das könnt ihr auch hier sehen gleich. Ja? 1. Samuel 31, Vers 8. Am anderen Tag kamen die Philister, um die Erschlagenen auszuplündern und fanden Saul und seine drei Söhne gefallen auf dem Gebirge Gilboa. Da hieben sie ihm sein Haupt ab, nahmen ihm seine Waffen ab und sandten sie im Philisterland umher, um es zu verkünden im Haus ihrer Götzen und unter dem Volk. Und sie legten seine Waffen in das Haus der Astarte. Aber seinen Leichnam hängten sie auf an der Mauer von Beth-Shean. Und hier können wir sehen einfach, dieser Amalekiter. Wir sehen hier, dass die Philister erst den nächsten Tag hingegen, wahrscheinlich waren die so erschöpft von dem Kampf, dass sie erst nächsten Tag anfingen zu plündern und zu gucken, was gibt es denn Verwertbares und dabei Saul und seine Söhne finden und sie schänden. Ja? Sie schänden sie, indem sie den Haupt abhauen und ihre Körper an die Wand hängen. Ja? Und da können wir einfach sehen, dass dieser Mann hatte Saul gesehen, er hatte seine Möglichkeit gesehen gehabt, dass er vielleicht Gunst bei David bekommt, hat ihm die Krone und den Armband abgenommen, aber er hat Sauls Körper oder auch Sauls Söhnes Körper nicht vergraben oder sowas, dass die Philister ihn nicht schänden können. Ja? Das ist etwas, woran er nicht gedacht hat. Er hat nur an sich gedacht gehabt. Ja? Und deshalb können wir auch hier annehmen, dass es einfach, diese Schändung ist ja ein Gräuel. Ja, das ist das Schlimmste, was man einem machen kann. Ja, man hat Haupt abgeschnitten und man hat ihn aufgehängt, die Körper, ja, zum Lachen und als Siegesbuße sozusagen. Ja, und jetzt sehen wir einfach, dieser Mann, ja, hatte nicht daran gedacht gehabt oder hat Saul nicht geschützt vor der Schändung, wo er es hätte machen können. Ja? Wir sehen nämlich die Reaktion von anderen, das sehen wir in 1. Samuel 31 auch, in den Versen 11 bis 13, da sehen wir eine andere Reaktion und da sehen wir die Männer oder die Leute von Jabesch, werden die genannt. Und da heißt es, als die Leute von Jabesch in Gilead hörten, was die Philister Saul angetan hatten, machten sich alle streitbaren Männer auf und gingen die ganze Nacht hindurch und nahmen die Leichname Sauls und seiner Söhne von der Mauer zu Bethshean und brachten sie nach Jabesch und verbrannten sie dort. Und sie nahmen ihre Gebeine und begruben sie unter dem Tamarisbaum zu Jabesch und fasteten 7 Tage. Seht ihr, hier ist eine ganz andere Haltung gegenüber Saul, den Tod Sauls, den Gesalbten Gottes sozusagen. Diese Männer aus Jabesch, die hatten diese Ehrfurcht vor Gott und auch vor den Tod sozusagen, vor den Toten, was dieser andere Bote nicht hatte. Ja? Und das ist zum Beispiel auch, könnte ein Grund auch sein. Ja? Und wir können einfach sehen, dass dieser Mann hatte alles auf eine Karte gesetzt, aber er hat verloren. Seine Lüge hat ihn den Tod gebracht. Ja? Und das ist etwas, was wir lernen können. Lüge ist Sünde, das bringt den Tod. Ja? Das ist in jedem von unserem Leben so. Und zusammenfassend können wir aber auch sehen, dass durch die Reaktion Davids, dass er diesen Mann töten lässt, ja, sehen wir auch, dass seine Trauer und sein Schmerz über den Tod Sauls echt ist. Er hätte ihn ja auch heimlich dann belohnen können und sagen, gut, dass du gekommen bist und ich gebe dir noch was. Ja, hat er aber nicht gemacht. Sondern es zeigt einfach, dass die Trauer Davids echt ist. Und wir sehen das auch weiter in den nächsten Versen. In den Versen von 17 bis 27, da schreibt David dann, nachdem er das erfahren hat und diesen Schmerz einfach ausdrücken möchte, hat er ein Klagelied geschrieben. Ja, und ein Klagelied ist einfach ein schriftlich verfasste Klage. Ja, wenn wir normalerweise irgendwie eine schlechte Botschaft kriegen, trauern und schmerzen, dann ist das etwas, wo wir mit unseren Emotionen sind wir dann beschäftigt. Ja, wir empfinden Schmerz, wir empfinden, dass wir einfach weinen müssen, wir können uns da nicht mehr halten und viele Dinge, die erleben wir. Aber durch ein Klagelied versucht man, das, was man eigentlich empfindet, auszudrücken. Und hier sehen wir, dass David dann in den Versen 17 bis 27 ein Klagelied schreibt. Und dort heißen die ersten 2 Verse, und David sang dieses Klagelied über Saul und Jonathan, seinen Sohn, und befahl, man solle die Judäer das Bogenlied lehren. Siehe, es steht geschrieben im Buch der Redlichen. Und hier sehen wir erstmal, wer hat das verfasst, dieses Klagelied. Und wir sehen, es ist David selbst. David, direkt da, wo der Schmerz, wo die Nachricht ihn getroffen hatte, da schreibt er dieses Klagelied. Und es heißt da, und David sang das. Ja? Also über den Schmerz und Verlust von Saul und Jonathan schreibt er dieses. Ja? Und wir sehen einfach, dass David auch wollte, dass dieser Verlust von Saul und auch Jonathan nicht einfach so ein Tag ist oder eine Zeit lang und dann ist es weg, sondern dass man sich daran erinnern sollte. Und deshalb schreibt er dieses auf. Und da sehen wir einfach, wie wichtig ihm das war, wie wichtig ihm Saul war, wie wichtig ihm Jonathan war. Und dann heißt es hier, und sang diese Klage über Saul und Jonathan, seinen Sohn. Ja. Und wir sehen einfach hier, dass während das ganze Volk trauert, sie haben einen großen Kampf verloren, ja, sie haben viele große Verluste hinnehmen müssen, viele Krieger sind gefallen sehen wir aber auch, dass die Konzentration von David, auch in diesem Klagelied, die Konzentration ist, der Fokus ist Saul und Jonathan. Ja? Hauptsächlich Saul und Jonathan. Und es soll einfach daran erinnern, dass der erste König Israels überhaupt, jetzt gestorben ist. Und sein bester Freund, den er in seinem Leben hatte, ist auch gestorben. Und das möchte er festhalten. Und wir sehen, dass er David nicht nur dieses Lied erstmal schreibt und dann singt, sondern wir sehen auch, dass er befiehlt, dass alle Judäer das Bogenlied lehren sollten. Ja? Und das ist schon, ja, da sehen wir einfach, dass er das nicht nur für sich persönlich nehmen will, er sagt, das ist mir wichtig, dass es nicht vergessen wird, was mit Saul und mit Jonathan passiert ist, sondern er sagt hier, es soll öffentlich werden, es soll das ganze Volk betreffen, alle sollen das wissen. Ja? Und ganz besonders, was hier interessant ist, dass er anordnet, dass die Judäer das lernen. Wenn wir wissen, von welchem Stamm stammt Saul? Wisst ihr? Benjamina, genau, Benjamin. Er ist aus dem Stamm Benjamin, war Saul. Aus welchem Stamm war David? Juda. Ja? Und das ist schon interessant. Das heißt also, seine Nachfolger, die für ihn auch da einstehen, sagt er, das Lied müsst ihr lernen. Ja? Ihr dürft nicht schlecht über Saul denken, ja, oder denken, oh, das ist gut, jetzt haben wir bald unseren König, der ist aus Juda, sondern er möchte, dass sein ganzes Volk anerkennt, wer Saul war und was er getan hat für das Volk. Ja. Und das ist schon interessant, ja, und das ist fast seine erste Handlung als König, weil er war ja schon als König gesalbt. Ja. Und der Thronfolger ist gestorben und eigentlich wäre er jetzt dran, ja, sozusagen. Und das ist so fast seine erste Handlung, dass er sagt, sein Volksstamm, sagt er, ihr sollt dieses Lied lernen, ja, es soll nicht in Vergessenheit geraten, ja, über Saul und über Jonathan. Das ist schon sehr bemerkenswert, wenn wir das hier sehen. Und dann sagt es hier einfach nur, dass es im Buch der Redlichen oder das Buch Jaschar, ja, das war so eine Sammlung von Liedern und Gedichten über Ereignisse und die Helden Israels. Ja, das wird auch in Josua 10 wird das Buch erwähnt. Aber man weiß nicht, es gibt da so Leute, die haben das wohl angeblich wieder rausgegeben, aber eigentlich ist es verloren gegangen. Sind verschiedene Annahmen so. Aber auf jeden Fall hatten die so eine Ansammlung, wo sie halt die ganzen Heldentaten und sowas festgehalten haben. Und darunter war auch dieses Klagelied. Es ist also auch als Bogenlied bekannt geworden. Ja, und das kennen die Israeliten dann auch. Dann sehen wir, nachdem wir wissen, wer das geschrieben hat und aus welchem Grund es geschrieben worden ist und wofür, für wen das geschrieben ist, sehen wir in den Versen 19 bis 24 sehen wir einen Aufruf zur öffentlichen Trauer von dem ganzen Volk Israel. Ja? Und dann sehen wir auch, dass ganz viel, oftmals ein Wort immer wieder auftaucht. Und wenn ihr den ganzen Text durchlest, dann werdet ihr merken, dass ein Wort kommt am häufigsten vor. Wisst ihr, welches das Wort ist? Gefallen. Also es geht einfach um die gefallenen Helden. Um die wieder einfach den Ehre zu geben sozusagen, sie anerkennen, was sie gemacht haben. Ja, und wir sehen das im Vers 4, sehen wir das Wort in Vers 10, in 12, in 19, 25 und 27. Ja, immer wieder gefallen, gefallen, gefallen. Und deshalb auch dieses Klagelied. Das Hauptthema dieses Klageliedes sind die gefallenen Helden Israel und besonders Saul und Jonathan. Und interessant ist, dass die anderen beiden Söhne Sauls nicht erwähnt sind, die auch gefallen sind, aber sie fallen unter die anderen Helden sozusagen, ja, da sind die erwähnt. Aber da David auch eine ganz persönliche Beziehung zu Saul hatte und auch zu Jonathan, deshalb widmet er dieses Klagelied auch ganz besonders. Und wir sehen einfach, er sagt, er spricht hier von den gefallenen Helden immer wieder, ja. Und in diesem Klagelied möchte er einfach ihren Mut, ihr Können, ihre Bereitschaft zum Kampf bis zum Tod nochmal hervorheben. Und das macht er durch dieses Klagelied. Wir sehen als erstes, dass er anfängt und sagt, die Edelsten sind gefallen. Ich weiß nicht, wie es in deiner Übersetzung steht. Da kann sein, deine Zierde oder steht vielleicht dein Stolz. Also eigentlich das Beste, die besten Kämpfer sozusagen, die sind gefallen, ja. Und das drückt einfach die Hochachtung für Saul, für Jonathan, aber auch für die anderen Helden aus. Und das ist die höchste Wertschätzung, die David jetzt hier auch in diesem Klagelied hervorbringen kann, ja. Und einfach, er möchte nochmal klar machen, wie wichtig diese Männer waren, ja. Wer sie waren vor Gott, dass Saul der Gesalbte war, für das Volk und auch für David persönlich. Und das möchte er in diesem Klagelied ausdrücken. Und er sagt hier, wie sind die Helden gefallen? Also das sind die Helden und die Helden möchte man gerne ja, in Erinnerung behalten. Und mit diesem Klagelied möchte David das auch. Und dann sagt er in Vers 20, sag's nicht in Gat, verkündigt's nicht auf den Gassen von Aschkelon, dass sich nicht freuen die Töchter der Philister, dass nicht frohlocken die Töchter der Unbeschnitten. Und wenn wir das so liest, was denkt ihr, was haben diese beiden Städtenamen damit zu tun? Wenn wir die Geschichte kennen, wenn wir die Karte kennen, dann werden wir feststellen, Gat war sozusagen die Hauptstadt der Philister und Aschkelon war die geistliche Hauptstadt der Philister, wo sie ihre Götter angebetet haben. Ja? Und deshalb sagt er hier, sagt's nicht an. Die Leute sollen nicht weiter sagen, dass sich die Feinde freuen über den Verlust, über den Tod der Helden Israels. Ja? Und wir sehen auch, dass im Kapitel 31, im 1. Samuel, haben wir es auch gesehen, wohin bringen die Leute die Waffen Sauls? Genau zu den Götzen, ja, zu den Götzen in ihren Tempeln in Aschkelon, ja, und da werden sie sozusagen hingeopfert, sozusagen gesagt, und damit wollen sie ausdrücken, unsere Götter sind stärker als der Gott Israels, ja, und damit keine Schmach, damit nicht gelästert wird, sagt hier David, sagt's nicht in Gat, erzählt's nicht auf den Gassen von Aschkelon, dass sich freuen die Töchter der Philister, dass frohlocken die Töchter der Unbeschnittenen. Und er möchte nicht, dass man sich schadenfroh darüber ist, ja, sondern es ist ein Verlust, es ist etwas Schlechtes, ja, gerade fürs Volk Israel. Aber die Feinde, die nichts mit Gott zu tun haben, die nicht aus dem Volk Israel sind, die freuen sich natürlich. Und dann sagt David im Vers 21, spricht er den Ort des Kampfes an. Und da sagt er, ihr Berge von Gilboa, es soll weder tauen noch Regen auf euch, ihr trügerischen Gefilde. Es soll weder tauen noch regnen auf euch, ihr trügerischen Gefilde. Denn der selbst wurden der Heldenschild entweiht, der Schild Sauls, als wäre er nicht gesalbt mit Öl. Und hier spricht David sozusagen einen Fluch aus über Gilboa, über diese Berge, wo der Kampf stattgefunden hat und wo Saul und Jonathan auch den Tod gefunden haben. Ja, und es sollte kein Ort mehr sein, wo Freude entsteht. Ja, er spricht hier von Tau und auch kein Regen. Was passiert, wenn Tau und Regen kommt? Dann wachsen Sachen. Ja, dann kommt Saat und Ernte kommt, ja, und man erntet. Und was passiert, wenn man erntet, wenn man eine gute Ernte eingefahren hat, was passiert mit unserem Herz? Wir sind froh, Ja, und er möchte einfach, dass es kahl bleibt, ja, dass es sichtbar ist, da ist etwas Schreckliches passiert, ja, und deswegen ruft er auf, dass dieser Berg Gilboa einfach kahl bleibt. Und er spricht davon, denn da selbst wurde der Held, der Heldenschild entweiht, der Schild Sauls, als wäre er nicht gesalbt mit Öl. Und hier ist es so eine Doppelbedeutung mit dem gesalbten Öl. Er ist mit Öl gesalbt als König, aber das spricht auch von den Schildern, um den Kampf, um zu kämpfen und in der Vorbereitung für den Kampf ölen sie ihre Schilder, ja, und damit sie einfach weiterkämpfen. Und hier sagt es aus, diese Schilder werden keine Ölung mehr bekommen, also die werden nicht mehr gebraucht. Das Leben ist zu Ende von diesen Helden. Ja, und das möchte er da einfach mit ausdrücken, dass Gilboa kein Ort der Freude mehr sein sollte, weil es ein Ort der Trauer ist. Und dann sehen wir einfach weiter, er spricht noch weiter von Jonathan und Saul und sagt dann in Vers 22 und 23, spricht er davon, dass sie einfach tapfere Krieger sind, ja, die zusammen waren und zusammen auch ja, nicht mal im Tod geschieden sind. Ja, also die waren zusammen und ihr seht das auch, der Bogen Jonathans hat nie gefehlt und das Schwert Sauls ist nie zurückgekommen von dem Blut der Erschlagenen und vom Mark der Helden. Und er beschreibt jetzt hier, was für Helden, was für Kämpfer beide waren. Und er sagt hier, dass Jonathan war einer, der einfach seinen Bogen erzielte und er traf, ja, ein sicherer Schütze. Saul, ein sehr guter Kämpfer mit dem Schwert und er sagt hier das Blut der Erschlagenen und der vom Mark der Helden. Also er hat viele andere Helden bezwungen, hat er, ja, und das soll nochmal sozusagen gerühmt werden. Und dann sagt er, Saul und Jonathan geliebt und einander zugetan, im Leben und im Tod nicht geschieden. Schneller waren sie als Adler und stärker als die Löwen. Und hier sehen wir einfach, dass die beiden, Jonathan und Saul, ja, die blieben sich treu bis zum Tod. Jonathan hatte auch kein leichtes Leben mit Saul, ja, und wir wissen auch, dass Saul einmal einen Schwur gesagt hat, wer was isst, ja, bis zum Abend, der soll getötet werden, und das war Jonathan, und er ihn auch umbringen wollte, ja, aber die Männer ihn aufgehalten haben, und wir wissen das auch, dass Jonathan, obwohl er wusste, dass David der nächste König ist, sich auf die Seite Davids gestellt hat, dafür den Hass seines Vaters empfangen hat, sozusagen. Und es war nicht unbedingt einfach. Das war auch nicht einfach so, dass das immer Friede, Freude, Eierkuchen war. Aber Jonathan hat nie die Seite seines Vaters verlassen. Er stand immer treu und loyal zu seinem Vater. Ja, und das wird hiermit extra nochmal herausgehoben und das zeigt einfach das Herz Jonathans, was das für eine Person auch war. Ja, und er sagt hier einfach nochmal, schnell wie ein Adler, das heißt Leute, ein Adler, der hat die Beute im Blick, hat eine Effizienz, eine tödliche Effizienz, ja, und genauso waren die im Krieg, stärker als Löwen, das ist eine pure Gewalt, furchtlos, König der Tiere sozusagen. Ja, und das soll das ausdrücken. Das waren die besten Kämpfer, die dort waren. Die sind jetzt gefallen. Aber nicht nur das, was Saul und auch Jonathan errungen hatten in den Kämpfen, ja, durch ihre Heldenhaftigkeit, wird hervorgehoben, sondern in Vers 24, ja, da wird auch noch etwas anderes hervorgehoben. Und da heißt es, ihr Töchter Israels, weint über Saul, der euch gekleidet mit kostbarem Purpur und euch schmückte mit goldenen Kleinoden an euren Kleidern. Und hier wird die Anerkennung des nationalen Wohlstands gezeigt. Also Saul war der erste König und Saul hat etwas geschaffen, was alle Richter vor ihm nicht schaffen konnten, nämlich Sicherheit und Stabilität im Land. Die Grenzen konnte er bewahren. Er hatte Kriege geführt und Feinde besiegt und zurückgeschlagen, so dass sie nicht mehr kamen, sondern dass sie ziemlich sicher leben konnten. Wohlstand, es spricht von kleidet mit kostbarem Purpur und schmückt euch mit goldenen Kleinoden. Ja, also das Saul hatte Wohlstand geschaffen durch seine Regentschaft, ja. Und das sollte auch anerkannt sein, auch anerkannt werden. Und das möchte auch David hiermit ausdrücken. Er geht dann in den Versen 25 bis 27 von dem, dass das ganze Volk trauern soll, geht er und beschreibt seine eigene Trauer, seine persönliche Trauer um Jonathan, seinen besten Freund. Ja, und da sehen wir einfach, da sagt er im Vers 25, wie sind die Helden gefallen mitten im Kampf? Jonathan erschlagen auf deinen Höhen. Mir ist weh um dich, mein Bruder Jonathan. Du warst mir über alles lieb. Deine Freundschaft war mir mehr, als Frauenliebe je bedeuten kann. Wie sind die Helden gefallen, verloren die Waffen der Schlacht. Und hier sehen wir, dass David wirklich trauert um seinen besten Freund Jonathan. Diese Beziehung zwischen David und Jonathan, das war einfach eine der tiefsten Beziehungen überhaupt, ja, die sie haben konnten. Und Jonathan stand zu David, obwohl er wusste, dass David der nächste König sein wird, sozusagen, er sollte eigentlich der Thronfolger sein, Jonathan, aber er wusste, dass Gott andere Pläne hat und er hat sich trotzdem zur Seite an David gestellt. Er hat sich mit David so verbunden, dass sie eine Seele, heißt es dort im 1. Samuel, war, ja. Und wir sehen einfach hier einfach diese Beziehung, diese Freundschaft, die David und Jonathan hatten, das war einfach ein Geschenk und das war das krasse Gegenteil zu seinem Vater Saul, der ihm Hass entgegenbrachte, ja. Und hier beschreibt er einfach diese Freundschaft, dass sie so eine tiefe und feste war. Ja, er sagt, das ist einfach eine Ebene der Freundschaft, die kann auch nicht eine Frau ersetzen, ja. Und hier müssen wir natürlich auch aufpassen. Manche Leute, gerade heutzutage, sagen, aha, das ist, seht ihr, das ist hier sozusagen die Freigabe, dass auch Christen homosexuell sein können. Das wird hierfür genutzt, das hat hier überhaupt gar nichts, es hat überhaupt gar keine sexuelle Ebene, darum geht es hier überhaupt gar nicht. Ja, die Bibel, die verurteilt Homosexualität absolut, ja, und das tun wir auch hier, weil die Schrift das so sagt, aber hier ist eine ganz andere Ebene. Es geht nicht um die sexuelle Ebene, sondern das war eine Freundschaft, eine, wo man einfach ein Herz und eine Seele war. Ja, und diese Beziehung, die war so tief, dass David fast nach Worten ringen muss, um zu beschreiben, was das für eine Beziehung war mit Jonathan. Ja, und deshalb sagt er auch in diesem Ganzen, es tut mir leid um dich, mein Bruder Jonathan. Ja, es ist wie ein Bronner. Ich habe große Freude und Wonne an dir gehabt. Deine Liebe ist mir wundersamer gewesen, als Frauenliebe ist. Und dann sagt er, wie sind die Helden gefallen, die Waffen des Krieges verloren? Und da beschreibt er einfach nochmal genau das Gleiche, was auch im 19 schon war. Wie sind die Helden gefallen? Aber hier ist noch ein Zusatz. Ja, er sagt, die Waffen des Krieges verloren. Das heißt also, da wird kein Kampf mehr sein. Es ist eine Endgültigkeit passiert. Ja, und das drückt er aus. Und in seinem Schmerz drückt er aus, auch diese Beziehung mit Jonathan. Jonathan wird nicht mehr da sein, ja, mit ihm zusammen. Und da hat er jetzt hier auch so ausgedrückt. Und ich denke, wir können hier sehr, sehr viel auch lernen aus diesem Text, den wir hier auch sehen konnten. Und wie David reagiert hat auf den Tod Sauls, den Mann, der ihn so hinterhergestellt hat und versucht hat, immer Böses zu tun. Er hat ihm mit Guten begegnet und er hat keinen Hass zugelassen. Und auch die Freundschaft zu Jonathan, die so tief war, ja, und dass er einfach da auch todtraurig ist, so muss man das jetzt so sagen, und wissen lassen möchte auch allen, dass diese Beziehung war etwas ganz Besonderes und es ihm echt schmerzt, dass er seinen besten Freund verliert. Ja, vielleicht so weit zu dem Text. Ich weiß nicht, ob ihr noch eine Anregung habt, jemand von euch? Nicht? Okay, dann gehen wir ins Gebet.